Herzlich willkommen zurück bei Let's Talk About Ads. Heute im Ad-Geflüster zu Gast Lara Gärtner. Lara studiert Fotografiedesign und ist Bronzepreisträgerin beim Deutschen Fotobuchpreis. Neben dem Studium ist sie auch als Fotografin auf Hochzeiten, für Clubs, Sportvereine, aber auch für Unternehmen tätig. Wir sprechen mit Lara über die Zusammenhänge zwischen Marketing und Fotografie, worauf Unternehmen bei der Beauftragung von Fotografen achten sollten und welche Programme und Tools Lara in ihrer täglichen Arbeit nutzt. Viel Spaß im Ad-Geflüster mit Lara Gärtner.
Fällst du schon auf oder noch nicht? Bist du dabei? Machst du Marketing?
Herzlich willkommen zurück zum Ad-Geflüster. Heute zu Gast die liebe Lara. Hallöchen, schön, dass du da bist.
Hi.
Du studierst Fotografiedesign und bist schon als Fotografin unterwegs. Der Alex kenne ich durch die Kangaroos. Und ja, über so ein, zwei Themen wollen wir heute mal sprechen, aber stell dich doch gerne einfach mal selber kurz vor.
Genau, also ich bin die Lara, ich bin jetzt fast fertig mit meinem Studium und habe somit auch schon sehr viel nebenbei, konnte ich schon sehr viel nebenbei tätig sein. Und ich bin unter anderem bei den Kangaroos als Fotografin, so habe ich den Alex noch kennengelernt. Und ja, bin in vielen Bereichen unterwegs, also von Hochzeiten über Business, über alles Mögliche eigentlich.
Cool. Ja, cool. Fotografie-Design, was kann man sich darunter vorstellen? Also ich kenne Fotografie, aber was ist jetzt Fotografie-Design?
Ist das so eher die künstlerische Richtung?
Genau, also im Endeffekt ist es, wir haben einmal die Fächer von Fotografie, verschiedene Fotografiefächer und dann aber auch Design. Also dass man im Endeffekt so eine Kombination wie Kommunikationsdesign, nur ein bisschen mehr auf Fotografie bezogen dann.
Okay, also es ist eigentlich Fotografie und Design.
Genau.
Okay, cool.
Cool.
Wir haben aber zu Beginn haben wir so einen kleinen Marketing-Quickie, einfach um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Ganz kurze Fragen, wo du quasi A oder B antwortest.
Ja.
Jan, du durftest das letzte Mal, ich mach diesmal, ne?
Ja, aber bitte nicht A oder B, sondern wirklich die Antwort geben.
Lieber analog oder digital?
Digital.
Business oder privat?
Business.
Einzelretusche oder Stapelverarbeitung?
Einzelretusche.
Fotografieren im Studio oder draußen?
Draußen.
Schnappschuss oder in Szene setzen?
Schwierig. Schnappschuss.
Perfektes Foto oder Nachbearbeitung?
Die Mischung aus beiden.
Das ist cool.
Foto benennen oder Dateiname lassen?
Foto benennen. Ja, Foto benennen.
Gehen wir gleich nachher drauf rein. Ja. Qualität oder Quantität?
Qualität.
Objektive wechseln oder mehrere Kameras?
Mehrere Kameras.
Hauptberuflich oder nebenberuflich?
Hauptberuflich.
Mhm. Ja, das war schon der Marketing-Wiki, die 10 schnellen Fragen. Du hast gerade
crazy
Fotos benennen oder Dateinamen lassen, da hast du so ein bisschen gezuckt.
Genau, also ganz, ganz schwierig. Ich glaube, das ist das größte Datenchaos unter Fotografen.
Nicht Problem, nur unter euch Fotografen.
Unter jeglichen Medienmenschen, würde ich behaupten. Weil das Problem ist ganz einfach, du hast eine Datei, die hat den Dateinamen XYZ und daraus machst du dann ein Projekt. Und wenn du das dann aber nur noch unter dem Projektnamen abspeicherst, wirst du nie mehr auf diese Originaldatei kommen, falls du mal irgendwie doch noch was bearbeiten willst, noch mal von der Originaldatei ausgehend irgendwas verändern möchtest.
Ja,
und
das macht Sinn.
Deswegen macht man das meistens so, dass man den Originaldateinamen immer noch hinten mit drin lässt. Also, dass du quasi immer dann sehen kannst, wie die im Original hieß, um dann nochmal auf die Originaldatei zu kommen.
Okay.
Das ist voll schlau, das merke ich mir auch.
Ein Fotograf, mit dem ich zusammenarbeite, der macht bei jedem Projekt einfach immer nur 001, 002, 003. Und wenn ich von dem die ganzen Bilder kriege, ich habe etliche Bilder, die 001, 002, 003 heißen. tatsächlich finde ich es immer einfacher, wenn irgendwie auch zumindest der Projekttitel drin ist. Und klar, aber das macht Sinn, dass man den Originaldateinamen auch noch irgendwie ergänzt dabei hat.
Ich mache sogar mal so, ich mache erstes Datum, rückwärtsgehend, dann eine kurze Beschreibung des Projekts, also ein, zwei Stichworte und dann den Dateinamen. Somit habe ich es dann auch chronologisch nach Datum geordnet.
Das ist ja sehr gut.
Ja, also mein Dateinamen.
Jemand damit denkt.
Der klassische Fall ist ja bei uns ja, Jan, dass wir Revision 1, Revision 1.
Final 1.
wirklich Final. Final jetzt wirklich.
Ja, das ist doch. Und dann Druckdaten geprüft, Druckdaten korrigiert. Ja. Wer kennt es nicht? Das ist wirklich so. Nochmal, um auf die Dateinamen zurückzukommen. Wenn du beispielsweise, ich weiß ja nicht, ob du schon, deswegen vielleicht einfach mal die Frage, sorry, dass das gerade so eine Wortkotze ist. Arbeitest du auch mit Agenturen zusammen? Und wenn ja, arbeitest du dann auch vor, beispielsweise in der richtigen Benennung der Dateien für SEO-relevante Bilder?
Also bisher arbeite ich da nicht mit Agenturen zusammen, sondern wenn, dann immer direkt mit dem Kunden. Kann ich da noch nicht so viel glauben jetzt.
Aus Agentursicht ist es auch schöner, wenn man die große Datei kriegt und selber klein rechnen kann, wenn man seine familiäre Blicke einsetzen kann. Ne? Also es ist halt, wenn man schon direkt eine web-optimierte Datei mit richtigen Dateinamen kriegt, ist halt cool, wenn man die direkt weiterverarbeiten kann. Aber sobald man ja irgendwie mal für ein Druckprodukt oder so nutzen will, ist ja meistens schon das, ja, die Webversion eigentlich zu klein von der Auflösung. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ich kenne das so von den Fotografen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, dass die meistens dann das Portfolio des Projekts irgendwie bei PicDrop oder so hochladen. Machst du das auch?
Ja, also gibt verschiedene, je nachdem auch mit welchen Kunden man zusammenarbeitet. Da gibt es auch durchaus unterschiedliche Präferenzen. Also
was ist so dein Tool? Also ich kenne das von ein paar Fotografen, die machen das mit Farben. Also wenn die Bilder raussuchen oder Bilder geschossen haben, dann darf der Kunde ja auswählen, welche sollen nachbearbeitet werden und so. Und die arbeiten dann eben mit Farben. Rot ist ganz raus, gelb eventuell, grün nehmen wir auf jeden Fall. Hast du auch irgendwie ein Tool dafür?
Ja, also ich mache es auch meistens mit dann irgendwelchen Farben, dass ich mir das farblich markiere oder dann auch mit je nachdem dann auch, in welcher App man das bearbeitet. Manchmal, wenn ich Bridge benutze, mache ich das über die Sterne dann, dass ich mir die Markierung mit 1 Stern, 2 Stern, 3 Sterne und dann so irgendwie dann, ja, auch die Sortierung.
Ja, cool. So der Datenaustausch, du hast gerade schon gesagt, PicDrop oder andere Tools, wo du mit Kunden zusammenarbeitest, was ist da so dein Favorite?
Also, was ich gemerkt habe, was eins der einfachsten ist, ist einfach Google Fotos, weil man das auch für den Kunden ist, das kann jeder bedienen auch, was ja auch immer dann so eine Sache ist und das ist einfach.
Ein gutes UX.
Ich glaube, Google hat da sehr viel Geld rein.
Kaum.
Ja. So eine typische Situation, die ich immer mal wieder mit Fotografen habe, dass jemand, also das Fotograf macht Bilder und dann kommt der Kunde oder irgendwer anders an, boah, sind das gute Fotos, du musst eine wahnsinnig gute Kamera haben. ein Spruch, glaube ich, den jeder Fotograf liebt. Du hast jetzt die Chance, was willst du diesen Menschen mitteilen, die das sagen?
Ich würde den Menschen gerne meine Kamera geben, gehen und sagen, viel Spaß. Also das ist wirklich dieses, ja, deine Kamera macht so tolle Bilder, dann da zweifelt man dann doch schon immer sehr. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass ich natürlich verstehe, zum Beispiel, ich zeige es meiner Mama irgendwas, die so, ja, das ist ja schön und die findet eigentlich alles schön, was ich mache und die, weil sich halt die Leute meistens gar nicht wirklich auskennen und das ist auch bei vielen Kunden so, die denken dann so, oh, das sind ja schöne Bilder und wissen aber weder, was dahinter steht, noch wie das mit der Bearbeitung läuft, also viele wissen ja auch gar nicht, wie viel Zeit in so eine Bearbeitung reinfließt oder dass die Bilder überhaupt noch bearbeitet werden. Ja. Da hat man es dann häufig so, ja, wie machst du das denn mit der Speicherkarte, kann man das dann drucken und ich denke mir so, von der Speicherkarte direkt drucken, ich weiß nicht, also wirklich manchmal Situationen hat und sich denkt, ja, das funktioniert so nicht mehr. Ja,
oder halt die Situation, die Kunden kriegen die Rohdateien, um auszuwählen, welche sollen bearbeitet werden. Und, ja, da sind die ja jetzt schon fertig.
Genau.
Also das dann nachbearbeitet. Ich finde es super witzig, dass einfach genau dieses Problem, was wir im Business-Kontext haben, dann auch im B2C-Bereich stattfindet. Ne? Und ich glaube auch, dass das aus dem B2C bei uns mit ins B2B einfach reingeschleppt wird, Alex, ne? Dass viele keine Ahnung haben und dann immer direkt Schlussfolgern, obwohl es noch gar nicht fertig ist.
Ja, wenn ich überlege, wenn wir eine Internetseite wie ein XT als Prototyp designt haben und die Kunden sagen,
ja, ist ja fertig. Ja, also ja, dann witzig.
Der ist halt zu erklären, dass es der Prototyp ist, das muss dort gebaut werden. Das ist natürlich eine aufwendige Sache bei manchen Kunden. Aber unabhängig davon, Jan, du darfst gleich. Für unsere Zuhörer, Jan, der winkt schon wieder ganz fleißig in die Kamera und will mich unterbrechen. Das habe ich nicht.
Ja!
Ich lass dich nicht dazwischen kommen. Die Menschen, die sagen, das ist eine gute Kamera, was macht es denn noch den Unterschied von der Kamera zu dem Bediener der Kamera? Also was muss man da wirklich können?
Also du hast es mir vorweggenommen, Alex.
Siehst du, musst du dich einfach mal ausreden lassen.
Nö.
Also einmal da, also da steckt ja sehr viel dahinter. In erster Linie ist natürlich auch die Kommunikation mit dem Kunden, die auch eine Kamera nicht übernehmen kann. Also ja, einmal dann, wie du auf den Kunden zugehst, wie du es überhaupt dahin leitest, dass es zu einem Fotoshooting kommt. Und dann natürlich auch verschiedene Sachen wie Blickwinkel, Styling, unter anderem je nach Fotoshooting kann man natürlich auch mit Stylisten zusammenarbeiten oder hat man auch verschiedene Stylisten in den unterschiedlichsten Bereichen, wo es dann natürlich viel mehr ausmacht, als im Endeffekt nur auf den Knopf drücken. Aber das ist eben, was der Kunde dann sieht, dieses nur auf den Knopf drücken.
Die beste Funktion bei der Kamera ist der Automatikmodus, ne?
Oh, auf jeden Fall. Ist das dein Lieblingsmodus? Nein, natürlich nicht.
Warum macht es denn Sinn, da ergänzend zu, die Fotos im RAW-Format zu fotografieren, nicht direkt als JPEG?
Weil du immer, wenn du, also für alle, die jetzt nicht so viel Ahnung von Fotografie haben, es gibt halt verschiedene Dateiformate und RAW-Dateien sind immer extrem große Formate, einfach weil da extrem viele Bildinformationen drin stecken. Also du kannst, ein JPEG ist ein Entwickel, oder du kannst das RAW dann entwickeln und entwickelst das zu einem JPEG. Und das RAW ist aber immer diese RAW-Datei quasi, mit der du einfach ja ein viel größeres Spektrum an Dingen, die du machen kannst, von Bearbeitung.
Ist das bei dir, bei den Fotos ähnlich wie beim Video, dass man halt, ich sag mal, erstmal sehr, ja nicht monochrom, aber erstmal sehr farblos arbeitet und dann viel mit Farbe im Nachgang kommt? Oder hast du schon beim Foto drauf, dass die...
Genau, also das ist nicht so stark wie im Videobereich, weil im Videobereich hast du ja auch mit verschiedenen Profilen, wie du dann arbeitest. Das hast du beim Foto nicht ganz so stark. Also man natürlich in der Nachbearbeitung kann man die Bilder nochmal dann farbenfroh sozusagen machen. Aber es macht nicht so einen großen Unterschied von den also von der reinen Farbigkeit her. Natürlich auch je nach Bearbeitungsstil. Also gibt manche, die bearbeiten auch eher so in die monochrome Richtung. Dann gibt manche, die ja, knallen die Farben richtig, kann man so schön sagen.
Was ist so dein Stil?
Mein Stil ist so eine ausgewogene Mischung. Also ich mag es nicht, wenn die Farben so zu sehr schreien, sagt man so. Also wenn man quasi von den Farben irgendwie erschlagen wird, aber schon so eine schöne Farbigkeit. So ein bisschen wie wenn draußen die Sonne scheint quasi.
Oh, schön. Mit welchen Programmen arbeitest du denn, wenn du die Bilder dann auf den Rechner ziehst? Bist du da eher so der Typ Adobe Photoshop oder nutzt du andere Tools?
Nee, ich bin absolut Adobe Photoshop und da auch komplett gefangen. Also ich glaube, da komme ich auch nicht wirklich von weg.
Ja. Also Lightroom Vorbearbeitung und dann Photoshop oder innerhalb von Photoshop die RAW-Bearbeitung?
Nee, mit Lightroom und dann, wenn es größer, also wenn es, ich sag mal, noch eine einfache Bildbearbeitung ist, dann mit Lightroom und da kommt man auch schon recht gut mit hin häufig. Und ansonsten, wenn es größere Retuschen sind oder auch einfach mal ein bisschen mehr gemacht mit einem Foto, dann immer mit Photoshop auf jeden Fall.
Grundsätzlich ist ja das Thema Fotografie und Marketing sehr eng zusammen. Wie würdest du aus deiner Sicht denn beschreiben, warum ist Fotografie so wichtig im Marketing?
Also ich denke, wir leben in einer sehr, sehr schnellen Zeit und die Hauptkommunikation heutzutage läuft einfach über Visuelles, also über Fotos, über Videos. Und ja, ein Foto kann man schön anschauen, ist leicht zu verstehen für die meisten. Aber es ist einfach, es bietet eine sehr schnelle Kommunikation. Man muss nicht viel lesen häufig. Also klar, im Marketing hat man dann noch Texte, aber da schreibt man jetzt auch keinen Wikipedia-Artikel, sondern Stichwörter, Kurztexte. Und in Kombination Text, Bild funktioniert einfach recht gut. Und ich glaube, deswegen ja, ist es im Marketingbereich auch so wichtig.
Ja, man kann mit Bildern einfach viel, viel mehr kommunizieren, ne? Also das ist, ich habe heute Morgen noch beim Unternehmerfrühstück darüber gesprochen, mit Bildern, warum es so wichtig ist, dass man einen Profi dazu nimmt, der darauf achtet. Einfach so das, was Bilder halt aussagen. Wenn du ein Foto machst, ich sag jetzt mal, im Büro von jemandem am Schreibtisch und der hat da die riesen Aktenstapel liegen, kommunizierst du damit ja einem potenziellen neuen Mitarbeiter, hier wartet viel Arbeit auf dich. Ne?
Ja.
Und gleichzeitig, dass da ein Profi ist, der darauf achtet, weil man selbst, ja, das ist halt mein Schreibtisch, der sieht immer so aus, der ist halt so voll. Und das ist ja die tägliche Arbeit, das sieht der Mitarbeiter ja auch, wenn er hier hinkommt. Aber ich glaube, dass da ja nochmal so ein riesen Mehrwert einfach am Fotografen, am Profi steckt, der das ganze Bild macht, weil ich glaube, der Kunde sieht das einfach gar nicht. Ne?
Und das ist jetzt natürlich auch total schön, weil jeder von uns hat natürlich jetzt dieses Bild im Kopf, wie jemand am Schreibtisch sitzt mit einem riesen Aktenstapel, was dann natürlich der Auftrag des Fotografen wäre, eben dieses Bild umzusetzen, was dann sowieso ja jetzt nach einer kurzen Erklärung jeder im Kopf hat.
Richtig. Wie gehst du denn vor, ich sag mal so, beim Thema Konzeptionierung, wenn jetzt ein Kunde kommt, sag ich mal, ich wäre jetzt dein Kunde und ich würde sagen, du, ich brauche jetzt Bilder für mein Unternehmen. Ich möchte gerne neue Mitarbeiter gewinnen. Machst du dann erstmal eine Besichtigung, konzeptionierst du vor, sagst du, du machst jetzt, weiß ich nicht, eine Bilderreihe, weil du jetzt nicht nur irgendwie ein, zwei Bilder machen möchtest. Hast du schon so einen Fahrplan im Kopf? Hast du vielleicht Standards, auf die du zurückgreifst, wo du sagst, okay, ich meine, das sind jetzt viele Fragen, aber lass mich mal quatschen. Hast du da so ein Konzeptsheet im Kopf, wo du sagst, okay, für eine Bilderreihe, für ein ganz bestimmtes Storytelling kann man das und das benutzen, sodass du den Kunden dann auch ein Stück weit in eine Richtung berätst? Oder machst du einfach nur das, was der Kunde möchte und dann ist er glücklich?
Also ich versuche natürlich, dass der Kunde am Ende immer glücklich ist. Und im Endeffekt fange ich erstmal an. Also je nachdem, wie die Kommunikation am Anfang ist, wenn es jetzt per Nachricht ist, dann sage ich erstmal, lass uns erstmal telefonieren. Beschreib mir erstmal genau, was du möchtest. Und einfach, damit ich weiß, was der Kunde möchte, vielleicht auch, dass er selbst nochmal ein bisschen genauer weiß, was er überhaupt möchte. Und ja, dann auch je nachdem, wenn ich jetzt überhaupt mir nicht vorstellen kann, wie es da aussieht, würde ich auch erstmal sagen, ich komme vorbei oder aber. Bisher hat es immer ganz gut auch geklappt, dass wir dann gesagt haben, so ja, ich verschiedene Vorschläge gemacht habe, so habt ihr sowas, wie sieht es damit aus? Und man dann doch recht schnell auf irgendeine Lösung kam. Und ja, dann sage ich, ich höre mir dann immer ganz gerne an, was der Kunde zu sagen hat, was die Vorstellungen sind und sage dann aber, ja, guck mal, lass uns mal so probieren oder vielleicht auch einfach dann vor Ort zu sagen, okay, wir haben das jetzt, aber lass uns noch mal was anderes probieren. Und ihm dann auch nochmal, weil es gibt auch manche, die sagen, ja, wir wollen aber unbedingt unsere Idee. Und dann sage ich, ja, dann machen wir eure Idee, aber ich habe auch noch eine andere. Und dann vielleicht auch den Vergleich zu schaffen und zu sagen, schau mal, so oder so.
Ich habe jetzt gerade das Bild im Kopf, wie du bei den Kängurus sagst, dem Spieler sagst, er muss noch ein bisschen höher springen, damit er besser aussieht.
Kannst auch mal den Korb treffen, ja, das ist geil.
Genau. Das sieht auf dem Bild viel besser aus, wenn der Ball drin wäre. Ja.
Auch nicht schlecht.
Ja. Wie gewinnst du die Kunden? Ist das so dein Weg?
Einmal durch natürlich persönlichen Kontakt oder Empfehlungen von Bekannten, die man irgendwie so einfach kennt über die Zeit, wo dann so, ja, ich habe gehört, du bist doch Fotografin. Dann so, ja, was ist denn dein Anliegen? Und so kommt man irgendwie, also häufig dann über einfach Bekannte. Und ja, ansonsten Social Media, wo ich aber gerade noch eher dabei bin, das ein bisschen aufzubauen. Ist ja auch immer so ein Ding als Fotograf. Man hat irgendwie ganz, ganz viel zu posten. Und ja, ich glaube, auch nicht nur ein Fotografenproblem, ist auch wieder ein allgemeines Medienbranchenproblem. Man hat ganz viele Ideen, will ganz viel posten und nimmt sich für sich dann doch selten die Zeit.
Ja, mein Social Media Profil ist auch sehr, sehr stiefmütterlich behandelt. Ich habe auch viele Ideen, was man so machen könnte, aber das kostet ja alles Zeit, das umzusetzen. Ich sage ja mal, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe, ne?
Genau.
Beauftrag doch einfach mal eine befreundete Agentur damit.
Ja.
Oh,
Ja,
Peanut.
nee, das ist nicht Peanut tatsächlich. Das ist der Hund meiner Eltern. Der ist heute zu
Ah,
Besuch.
okay.
Der geht aber jetzt
Hallo
zu Peanut.
Hund, Alex Eltern. Ciao.
Ja.
Nochmal, um auf das Thema Social Media zurückzukommen. Wie wichtig findest du denn beispielsweise Instagram oder ja, andere Plattformen, wo du dich präsentieren kannst, im Hinblick auf deine eigene Marketingstrategie? Und was würdest du dir wünschen, was würdest du gerne umsetzen?
Also ich finde es enorm wichtig, einfach weil es mittlerweile eine Art Portfolio auch ist. Also ich kenne auch mehrere Fotografen, die schon gar keine Websites mehr haben, wobei ich das auch kritisch sehe, aber die einfach sagen, Websites kosten Geld, kosten auch Zeit, man braucht jemanden, der sich darum kümmert. Social Media kann man selbst machen in dem Sinne. Auch deswegen, Social Media ist natürlich in erster Linie kostengünstiger in der Pflege, weil man jemand anderen damit beauftragen muss, wenn man jetzt selbst nicht programmieren kann. Ich auch einfach nicht die Expertise dazu hat. Ich denke, dass Social Media auch sehr zugänglich ist für sehr viele. Das bedeutet also, dass ich einfach jemandem sagen kann, hier, check mal mein Instagram aus und die Person hat direkten Eindruck von dem, was ich mache, muss ich nicht lang durchklicken, swipe einmal drüber. Dadurch gehen aber auch die einzelnen Arbeiten halt sehr unter. Also muss man auch sagen.
Ja. Wie siehst du das in Bezug auf die Zielgruppe? Also wenn du jetzt sagst, dass du hast ja in einem Marketing-Quickie vorhin gesagt, eher Business-Fotografie. Viele Geschäftsführer oder viele Entscheider kümmern sich ja, so wie Alex, stiefmütterlich um ihr eigenes Social Media. oder sind teilweise halt gar nicht da vertreten, weil denen das zu suspekt ist. Wie gehst du damit um? Du hast ja zum größten Teil dann als Fotografin oder als Fotograf Privatleute dann über Social Media eigentlich nur.
Ja, da ist dann natürlich wieder die Website auch ein großes Argument für. Und das ist natürlich auch häufig, wenn man jetzt von Firmenchefs oder von Leuten redet, die ihr eigenes Instagram-Profil nicht so pflegen. Die haben natürlich auch häufig dann eine andere Beziehung zu Social Media einfach. Da ist es dann eher so die Plattform, wo man gerne mal was mit Freunden teilt, so, und nicht das Businessmäßige.
Wobei ja auch jeder Geschäftsführer irgendwo ein Privatmensch ist, ne? Also genau. Ich behandle zwar mein Instagram sehr stiefmütterlich, bin aber natürlich regelmäßig unterwegs für Kunden und aber auch für mich privat, wo ich ja dann auch meine eigenen Sachen so ja, teile, like, meinen eigenen Content konsumiere, ne? Also ich glaube, dass natürlich erstmal Social Media erstmal hauptsächlich im B2C-Bereich interessant ist, also Endkunden basiert, aber im Endeffekt jeder Geschäftsführer ist auch wieder eine Privatperson, die auch irgendwo unterwegs erreicht werden kann. Ich glaube aber auch, dass die Überzeugung im B2B-Bereich einfach über die Empfehlung kommt und die Kunden gar nicht groß nach Referenzen gucken, dann an der Stelle, wenn man eine warme Empfehlung gegeben hat, hier, die Lara, die macht geile Fotos, hol die doch mal dafür. Ich glaube, da viele Geschäftsführer gucken da gar nicht bei Instagram rein und scrollen das Profil durch. Ne?
Ja, das stimmt natürlich. Oder man hat auch, was ja auch bei Geschäftskunden häufig ist, man hat bei einer anderen Firma, bei einer anderen, irgendwo hat man ein Bild von jemandem gesehen, hat gesagt, ach, eure Werbekampagne finde ich aber super. Wen habt ihr denn da gehabt? Und dass man so eben dann auch, und dann hat man ja auch schon ein Bild im Kopf oder ein Bild gesehen von dem Fotograf, der Fotografin und hat somit auch schon ja eine Referenz.
Da ist übrigens auch die Webseite wieder ein gutes Argument für einen Backlink. Ne? Auf dem Social-Media-Profil werden die wahrscheinlich nicht verlinken.
Bei der persönlichen Empfehlung ist es natürlich immer einfacher, eine Internetseite auch mal angeben zu können. Klar.
Wenn du sagst, ich habe noch eine.
Ja.
Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Hast du eigentlich ein eigenes Logo?
Ja.
Kurz und knapp.
Wie sieht das denn aus? Beschreibe doch mal.
Okay, also mein Logo ist kreisförmig. Dann steht außen in dem Kreis steht Lara Gärtner Fotografie und in dem Kreis ist ein Zeichen, was eine Mischung aus dem, also es könnte ein F sein, es könnte ein G sein und es könnte ein L sein, weil das ist so ein wie so ein Unendlichkeitszeichen, nur mit so zwei offenen Seiten. Genau.
Kannst du verstehen da der Buchstabe?
Lara Gärtner Fotograf.
So, ja, okay, sorry. Ich habe mit dem Buchstaben angefangen, deswegen habe ich das nicht hintereinander gekriegt. Das macht Sinn, stimmt, das sind ja die gleichen. Genau. Das ist in einer anderen Reihenfolge.
Lass mal sich's besser.
Mensch, Alex.
Du hast das Logo bestimmt schon gesehen, Jan, oder?
Ja, klar. Hm. So jetzt. Auf die Pferd. Nein, habe ich nicht.
Achso, ich dachte, du hättest die Frage jetzt aus einem bestimmten Grund gestellt, weil du.
Nee, weil das ist mir gerade in den Kopf gekommen. Nee. Ja, mir ging's tatsächlich einfach nur um den Wiedererkennungswert, ne? Um nochmal dieses Thema Marketing und die Grundlage so ein bisschen aufzugreifen, ne? Dass man sagt, okay, wenn man jetzt beispielsweise sein Wasserzeichen oder so auf Fotos setzt oder aber auch, weiß ich nicht, unten in die Ecke, wenn man das freigegeben bekommt für irgendwelche Webseiten bei Kunden etc., wo die Bilder dann ausgespielt werden, sodass man halt wieder einen Ankerpunkt hat, der zurückspielt auf den Fotografen.
Ja.
Deswegen dachte ich, ich frage mal nach, ob sie auch ein Logo hat.
Ja, das wäre so ein Logo einfacher, als einfach nur einen Namen drauf zu schreiben.
Ja, sieht auch schön aus.
Da kommt der Teil Design aus dem Fotodesign-Studium raus.
Ja, sehr gut.
Eine ganz spannende Frage in unserer Branche, vor der Jan und ich auch immer wieder stehen, ist das Thema Pricing. Was kostet das denn? Jetzt ist man ja, du im Bereich Fotografie genauso wie wir auch, wir sind ja Dienstleister und die Kunden haben häufig die Vorstellung, wir tauschen Zeit gegen Geld. Ich sehe aber immer, dass das Produkt ja einen gewissen Wert hat. Wie schaffst du es schon? Ich glaube, die Wunschvorstellung ist auch, dass das Produkt den Preis hat. Faktisch ist es ja so, dass man doch häufig noch Zeit gegen Geld tauscht. Würdest du dich in dem Prozess schon fortgeschritten sehen oder sagst du, du bist noch bei Zeit gegen Geld tauschen? Und wie stellst du das so?
Ja, also das ist sehr schwierig, auch gerade wenn man dann, wo ich immer so ein bisschen daran scheitere, ist immer diese Nachbearbeitung, wo du ja denkst, okay, du bist jetzt zwar nur, du bist eine Stunde da, machst Bilder und dann denkt der Kunde, ach ja, eine Stunde Arbeit, okay, sag Preis X. Aber das ist ja gar nicht so, weil für mich steckt in einer Stunde Shooting natürlich insgesamt 5, 6, 7 Stunden, je nach Shooting mit Vor- und Nachbereitung. Ja, das ist dann natürlich sehr schwierig, einem Kunden zu verkaufen, wenn er sagt, ja, du bist ja nur eine Stunde hier, und dann eben dieser Zeit-Geld-Faktor. Deswegen versuche ich immer, in Projektpreisen zu arbeiten. Natürlich hat man immer noch so ein, man kalkuliert das mit einer gewissen Zeit. Also ich überlege mir im Vorhinein, wie viel Zeit ich da komplett rein investiere. Und dann schaue ich, dass ich einen Projektpreis mache, den ich für angemessen finde, und schaue dann, dass mein Stundenlohn jetzt nicht komplett doof ist, ungefähr. Und versuche das so einfach ein bisschen. Und mal klappt es besser, mal klappt es schlechter.
Ja, ich glaube, das Problem kennen wir.
Mir kommt da gerade tatsächlich auch noch eine Idee oder eine Frage auf, in dieser Preisgestaltung von Bildern. Du kannst ja Bilder machen, klar, ne? Das sind die nackten Bilder, sag ich mal, also nicht nackte Personen, sondern die rohen Bilder. Und dann kannst du ja immer noch einen Bildstil draufhauen. Das heißt, entweder ist es irgendwie Sepia-lastig, oder du hast irgendeinen Farbverlauf oder dieses Grün, was du zum Beispiel jetzt in deinen Bildern hast, Alex, ne? Dass man halt so einen Bildstil noch nachträglich drauf retuschiert oder nachbearbeitet. Lara, gehst du auch zu deinen Kunden hin und gibst ihnen beispielsweise drei Richtungen, und die entscheiden sich dann, und diese drei Richtungen haben beispielsweise immer einen differenzierten Preis, weil du genau weißt, was halt dafür von der Nacharbeit dahinter steckt?
Nee, also das mache ich eigentlich nicht. Ich bin eher, dass ich sage, ich mache euch den Demo dem Stil, also wenn die quasi dann vorher schon Bilder sehen, wo ich sage, das ist einfach mein Stil und an dem würde ich mich auch orientieren. Wenn natürlich jetzt ein Kunde sagt, wir hätten gerne Schwarz-Weiß-Fotos, dann sage ich aber auch, okay, dann vorher Kommunikation, weil ich sage dann immer, okay, ich würde so und so, oder da ist die und die Bearbeitung jetzt im Preis mit inbegriffen quasi. Und wenn die dann aber Sonderwünsche haben oder sagen, ja, wir möchten die Bilder extrem kontrastreich oder weiß ich nicht, dann kann man darauf natürlich immer eingehen, aber dann sage ich, okay, erstmal im Preis inbegriffen ist die grundlegende Bearbeitung, und alles, was dann darüber hinausgeht, würde ich dann ja extra berechnen.
Das heißt, wenn du Schwarz-Weiß-Bilder machen sollst, dann bearbeitest du es auch schwarz-weiß nach und arbeitest nicht vorher schon mit einem Monochromfilter oder so?
Genau, das wird dann, also ich nehme die Bilder erstmal in Farbe auf, einfach weil ich sonst immer das Gefühl habe, ich nehme mir irgendwas. Also wenn ich die Bilder gleich in schwarz-weiß aufnehme und dann denke ich mir, ja, vielleicht will man doch am Ende mit Farbe, und dann glaube ich, habe ich da einfach ja eine zu geringe Sicherheit, dass ich dann im Nachhinein nicht mehr...
Wo ist denn der Unterschied? Weil es gibt
Moment. Ja? Mir fällt noch was ein, was mir mein Fotografielehrer damals gesagt hat. Ich weiß nicht, du kommst aus Schwerte, hast du gesagt, ne?
Ja.
Schwerte. Ich war auf dem BKI in Iserlohn in der Schule und hatte da auch Fotografie als Fach. Und mir fällt das Wort aber nicht mehr oder dieser Satz nicht mehr genau ein, was mein Lehrer damals gesagt hat. Das heißt ja auch, dass Fotografie im Übersetzten heißt das Einfangen von Farbe oder von Licht, heißt das so?
Ist ja, also Fotografie ist quasi das Zeichen mit Licht oder das, also genau.
Ja. So, und Licht hat Farbe, deswegen schwarz-weiß, keine Fotografie. Immer bunt.
Ja, aber es gibt ja extra Monochromfilter, und es gibt ja auch Fotografen, die, ich sag mal, darauf schwören und sagen, wenn man Schwarz-Weiß-Fotos macht, dann macht man die eben mit so einem Monochromfilter oder direkt. Jetzt wäre das ein Filter, den man aufs Objektiv setzt, ne? Oder ist das extra in Objektiven schon?
Auch denn, was wir vorhin hatten, die Farbprofile, wo wir gesagt haben, dass Videografie ja immer so relativ, oder da ist auch verschiedene, genau, so matt wegen dem Farbprofil, und so kannst du auch einfach ein Profil einstellen, dass du sagst, die Kamera soll einfach direkt in Schwarz-Weiß aufnehmen.
Wofür ist das sinnvoll? Die Bilder müssen ja auch bei Schwarz-Weiß, die werden ja so oder so noch nachbearbeitet, und wenn ich jetzt in Photoshop ein Bild Schwarz-Weiß mache, dann sei einfach schwarz-weiß. Also ich. Du wirst mich wahrscheinlich jetzt hauen, aber.
Das ist so ungefähr, wofür ist der zweite, dritte und vierte Gang im Auto? Du willst ja schnell fahren mit dem Auto, dann reicht auch der erste und der fünfte.
Ja, aber du bist ja trotzdem, also wenn du schwarz-weiß fotografierst, sparst du dir die Nachbearbeitung nicht, ne? Das heißt, du musstest ja sowieso das Bild auch an schwarz-weiß nochmal in Photoshop laden, ob ich dann nochmal einen Knopf mehr drücke und die Farbinformationen lösche.
Ja.
Oder gibt es da irgendwelche Riesenvorteile?
Es gibt bestimmt Fotografen, die dir jetzt sagen würden, da gibt es irgendwelche Vorteile. Ich muss persönlich sagen, ich sehe die nicht, weil ich denke mir dann nur, ich nehme mir irgendeine Freiheit, das Bild dann im Nachhinein noch irgendwie in irgendeine Richtung zu bearbeiten, wenn ich das schon quasi schieße und es schon eine Richtung hat. Deswegen wird jetzt nicht so.
Ja, mit Photoshop das recht aufwendig wieder anmachen.
Mir kommen ganz wirsche Fragen, wenn wir Fotografen da haben. Ganz, ganz frisch. In was für eine Richtung möchtest du dich entwickeln? Bist du eher so der Typ, keine Ahnung, Germany's Next Topmodel und siehst dich dann da so in der People-Fotografie oder eher Architektur oder Produktfotografie? Was ist so das, wo du hin möchtest?
Also ich habe jetzt schon auch vieles Verschiedene ausprobiert und ich muss sagen, wo ich mich einfach komplett sehe, ist in Zusammenarbeit mit Menschen. Also ich könnte niemals jetzt nur Architektur oder also natürlich hat man da auch immer mit Menschen zu tun, aber nicht so jetzt direkt oder Landschaften oder so. Also ich reise zwar auch sehr gerne, aber ich sehe mich jetzt nicht bei National Geographic, sondern doch eher im direkten Austausch mit Leuten, mit Kunden. Und ja, da auch relativ breit gefächert. Also ich glaube, je mehr Abwechslung man hat, desto einfacher ist auch dann im Beruf zu bleiben oder das Berufsleben, weil dann kommt man nicht in so einen Trott rein. Deswegen auch, ich gerne immer mal wieder in verschiedenen Sachen stelle mich nur in Herausforderungen.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das auch irgendwann langweilig und eintönig wird, ne? Wenn man immer nur, ich sag jetzt mal, nur Hochzeiten fotografiert. Boah, dann haben wir doch irgendwie nach drei Hochzeiten, kann man die Musik nicht mehr hören. Und dann hat doch einfach keinen Lust mehr. Und
Immer das Gleiche.
immer das Gleiche. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man jetzt jedes Wochenende auf einer Hochzeit ist und das 15, 20 Hochzeiten, dann hast du doch immer im Kopf, das Motiv haben wir schon fotografiert, aber das war eigentlich mit einem anderen Brautpaar. Oder?
Sag
Also,
endlich ja.
ja, ich finde, man stumpft einfach so ein Stück weit ab. Also die ersten drei Hochzeiten, die sind super spannend. Und denkst dir, oh mein Gott, die heiraten jetzt fürs Leben und Kinderplanung. Und dann denkst du dir irgendwann, ja, da sind zwei Menschen und du machst jetzt Bilder davon. Also so extrem ist es natürlich nicht, aber man, ja, je öfter man sowas macht, und dann wird es schon, wo ich sagen muss, wenn man immer mal wieder was Neues hat, ist schon einfach aufregender dann auch, dass man so sich auch neuen Herausforderungen mal wieder stellen kann.
Ich will nochmal die Überleitung angreifen. Du sagst zwar, dass du dich gerne breit aufstellst, aber wie wichtig findest du es denn, eine Nische als Fotograf zu finden und die dann auch zu bedienen? Ich gebe mal ein Beispiel. Ich kenne einen Fotografen aus Hagen, respektive aus Wuppertal, der hat angefangen, Lightpainting zu machen. Das heißt, der hat Langzeitaufnahmen gemacht und hat quasi mit Licht gemalt und ist dadurch gewachsen.
Also ist es schon sehr wichtig, eine Nische zu finden, einfach auch dann wieder, um Kunden zu gewinnen, weil wenn der Kunde sieht, okay, du machst 100 Dinge, aber nichts richtig, ist natürlich schwierig. Ich finde also fürs Berufliche ist es sehr wichtig, dass man beruflich irgendwie eine Art Nische hat oder sich da auch irgendwie eine sehr genaue Richtung hat, aber dann vielleicht privat einfach noch immer wieder neue Herausforderungen sucht, dass man eben dann auch da die Fotografie noch, also dass es nicht nur wirklich dieser Job wird, wo man immer dasselbe macht, sondern dass man da eben auch ja seinen Blick ein bisschen beibehält. Weil immer wenn man natürlich was Neues macht, kriegt man auch andere Blickwinkel, was sich dann natürlich auch wieder auf das Berufliche bezieht, dass man da auch immer wieder dann neue Dinge sieht und sich selbst ein Stück weit schult dadurch.
Ich habe bei Instagram vor einiger Zeit gesehen, da hast du eine Ausstellung gemacht, ne?
Ja. ja, also ich hatte mit einer Freundin, wir hatten jetzt durch unser Studium mit mir zusammen und wir haben im Endeffekt eine Arbeit über Fastfood gemacht und die so, ja, ein bisschen, ich glaube, ein Zitat von einem anderen Fotograf, wo wir quasi dann auch so Fastfood einfach fotografiert haben. Damit haben wir auch irgendwie Bronze beim Fotobuchpreis jetzt gewonnen, beim Deutschen Fotobuchpreis. War auch mal ganz schön, so mal was ganz anderes irgendwie mal zu machen.
Das ist ja aber nicht anders. Du viel weißt
Wir haben ja nur die Bilder gemacht, wir haben es ja nicht gegessen.
Achso. Ist das durchaus ein interessantes Feld, oder so eine Ausstellung zu machen? Ist das lukrativ? Kann man damit dann Geld verdienen? Oder ist es einfach nur, ich präsentiere mich jetzt mal?
Also es ist eher ein, ich präsentiere mich mal und ich druck meine Bilder mal, hänge die mal an die Wand, zeig mal anderen, was ich mache, aber man kann dann natürlich durch Prints Geld verdienen, also dass man die Bilder dann verkauft im Endeffekt. Je nach Arbeit, aber auch doch schwieriger. Also die Bilder, die wir gemacht haben, die würde ich mir euch in die Küche hängen wollen. Jesus. Nein, und somit ist es, das wäre eher eine künstlerische Arbeit. Wobei sich das natürlich auch Leute irgendwo hinhängen. Natürlich, Kunst liegt ja auch noch im Auge des Betrachters.
Kann man noch Geld verdienen mit Stockfotos oder so? Also Massenfotos, oder ist es einfach schon zu voll?
Kann man schon, wenn man extrem viel liefert. Also du musst wirklich schon sehr, sehr viel hochladen, sehr hinterher sein und dann hast du irgendwann mal Glück, dann hast du ein, zwei Bilder, die dann viel benutzt werden vielleicht und ja, aber es ist schon was, wo man doch sehr hinterher sein muss, dass man wirklich konstant eigentlich neue Bilder hochlädt.
Wo ist der riesen Mehrwert für den Kunden, wenn er nicht ein Stockfoto nimmt, sondern ein Foto vom Fotografen?
Dass es einfach viel persönlicher ist, also dass du natürlich auch du hast dann Kunden und je nachdem, er möchte jetzt neue Mitarbeiter gewinnen. Natürlich kann er jetzt irgendein Foto, ein Stockfoto nehmen, aber dann hast du genau den Fall. Dann kommt ein potenzieller Mitarbeiter, kommt zu einem Gespräch und denkt sich, sieht ja ganz anders aus hier. Oder du hast einfach durch Stockfotos kriegst du deine Erwartung vermittelt, die in echt vielleicht gar nicht so ist. Und das hast du halt durch, wenn du einen Fotografen hast, eben nicht, sondern dann kannst du halt die Momente wirklich so einfangen, wie es auch war. Oder ist.
Ich würde sagen, rein zeitlich haben wir es fast geschafft, Jan.
Ja, würde ich auch.
Dann würde ich zum Höhepunkt kommen, bei unserem Headgeflüster. Das ist so die Frage zum Schluss. Welche Tipps würdest du Unternehmern oder ja, Agenturen irgendwie mitgeben, wenn sie Fotos für eine Website oder ähnliches brauchen?
Also auf jeden Fall schaut euch den Stil des Fotografen vorher an. Schaut, dass es wirklich zusammenpasst, weil es gibt nichts Blöderes für beide Seiten, als man steckt Arbeit rein und dann ist der Kunde nicht zufrieden, aber dadurch ist der Fotograf ja auch nicht zufrieden. Somit hat irgendwie keiner wirklich was davon. Das bedeutet, schaut es euch vorher an und klare Kommunikation ist einfach so wichtig, weil es gibt nichts Blöderes, als bei einem Shooting zu sein und irgendwie nicht genau zu wissen, was möchte der Kunde jetzt, was, also kommuniziert mit euren Fotografen und euren generell Dienstleistern. Sagt, wenn euch was nicht gefällt, weil man kann alles ändern, man kann alles anpacken, außer man weiß es halt nicht. Deswegen einfach klare Kommunikation.
Ja, ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ja, ein guter Tipp.
Ja.
Ich glaube, das vergessen wir eigentlich auch immer so zu erwähnen, ne? Dass die Kommunikation eigentlich das A und O ist.
Ja.
Obwohl wir sie machen, ne? Obwohl wir dafür zuständig sind.
Ja, im weitesten Sinne. Eine andere Art der Kommunikation, was wir im Endeffekt machen, ne? Aber der persönliche Austausch, ich habe jetzt auch die Woche mit einem Kunden gesprochen, der mir auch Feedback gegeben. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, war schon so der Anfang. Ist immer frei raus. Ne? Und ich mache das bei meinen Kunden auch, wenn ich also gerade im Bereich Marketing, Beratung unterwegs bin und ich meinem Kunden was mitteile, dann sage ich das direkt raus, weil was bringt das dem Kunden zu sagen, ja, nee, ist schon okay, passt schon und im Endeffekt ist es aber, ja, hart gesagt, geschäftsschädigend oder der Kampagne schädigend oder wie auch immer, da bringt es doch nur alle weiter, wenn man offen kommuniziert.
Eben.
Und jemandem zu sagen, du machst das ganz toll, nur um ihn zu motivieren, bringt ihn doch nicht weiter, wenn er vielleicht 80% toll macht und 20% nicht, dann macht es doch viel mehr Sinn, für 80% zu loben und 20% auch negativ mal ruhig anzusprechen.
Ja, und natürlich ist es immer schön, wenn man auf die Schulter geklopft bekommt und sagt, ja, das ist alles toll, aber wenn es eben mal nicht toll ist, dann ja, bringt es auch keinem was, wenn dann alle sagen, super.
Ja, ja, Lob gehört natürlich immer dazu.
Genau.
Ja.
Cool, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank.
Genau.
Hat Spaß gemacht,
ja,
definitiv.
Kann ich dir zurückgeben, war sehr schön bei euch.
Ja. Jan, lieben Dank auch dir wieder für deine Zeit, das Gespräch.
Und merci.
Wir hören uns nächste Woche.
Auf jeden Fall.
Super. Bis dahin.
Bis dann. Ciao.
Es geht um Ads. Es geht um Ads. Es geht ums Web. Es geht ums Web. Um USPs. Rund ums Marketing. Fällst du schon auf? Oder noch nicht? Bist du dabei? Machst du Marketing?